ARD.
Otz. Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell.
Von dem, wo die meisten, die ehemaligen Heimkinder sind sowieso auf die schiefe Bahn gekommen und so. Waren sie auch nicht so wunderlich mehr.
Eine Podcast-Serie in 5 Teilen. Süddeutschland, ein paar Kilometer nördlich von Karlsruhe. Sven und Kai haben eine lange Autofahrt hinter sich.
Ich wusste durch eine Meldekarte, dass er 1960 nach Bruchsal gekommen ist, in die Durlacher Straße. Und da war früher das Kinderheim St. Josef und heute das Kinderheim St. Raphael. Das heißt, das Gebäude gibt es noch. Den Ort gibt es noch. Und da fangen wir jetzt hin und versuchen, einen Parkplatz zu finden.
Er hat mir erzählt, dass er halt seine Eltern nie kennengelernt hat, dass er bei Nonnen untergekommen ist. Er ist geboren worden mit einer Kieferlippen-Gaumenspalte. Und was er geschildert hat, klang nach einer ganz traurigen Kindheit.
Viel ist nicht bekannt über die Herkunft von Walter Fischer. Abgesehen von dem, was Otz erzählt hat, gibt es wenig Spuren oder Menschen, die man fragen könnte. Ein bisschen was hat er 1999 der Journalistin Kerstin Herrnkind erzählt.
Er wanderte eigentlich so durch die Erde, hatte keine Eltern, er hatte wohl keine Geschwister, er hatte eigentlich niemanden.
Ist es das? Liegt der Ursprung von Otz, die ganze Unabdingbarkeit, sein Fuck the Norm hier in Bruchsal? Ich meine, es sind über 40 Jahre Leben, bevor Walter Fischer nach Hamburg kommt. Bevor er zu Otz wird. Was bis dahin passiert, hört ihr in diesem Teil von Otz. Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Folge 2. Die schiefe Bahn.
Karitative Heimerziehung hat es als wertvollste Aufgabe erkannt, die uns anvertraute Jugend im Glauben an Gott und im christlichen Leben zu verankern. Caritas will Antwort sein auf die Frage des Heimatlosen nach der Heimat.
Kai und Sven reisen zurück in der Zeit. Was sie wissen? Walter Josef Fischer wurde am 7. Januar 1950 in Heidelberg geboren. Konfession katholisch.
Guten Morgen.
Die Mutter, Barbara Fischer, Schneiderin, wohnhaft in Heppenheim. Der Vater, unbekannt.
Guten Morgen. Wir kommen mit dem Radio aus Hamburg.
Jawohl, genau. Sie sind angemeldet. Genau. Sie dürfen gerade durchgehen. Rechts an meiner Wand ist der Türdrücker und gerade beim Aquarium warten.
Ja? Dankeschön.
Wir treffen Ruth Bürkle. Sie ist Stadträtin in Bruchsal. Und sie hat genau über dieses Heim und die Zeit, in der Walter Fischer hier war, recherchiert und geschrieben. Sie kann uns hoffentlich erzählen, wer diese Schwestern waren, unter denen er so gelitten hat.
Morgen.
Morgen.
Das ist praktisch noch der Boden und so, das ist alles 50er Jahre noch. Mhm. Und da ist die Kindertagesstätte. Es sind sogar Kinder da jetzt.
Die drei gehen durch das Heim. Im ersten Stock wird Walter Fischer die ersten Jahre gelebt haben, in einem sogenannten Knabenzimmer. Die Schwestern wohnten unterm Dach. Die kleine Führung endet im Hof.
Das heißt, wo wir jetzt stehen, ich kann es mir so ähnlich vorstellen in den 60er Jahren.
Aber neu. Sie müssen denken, das Haus war 4 Jahre alt, 1960.
Ja,
das war tatsächlich für damalige Zeit, wie gesagt, ein unglaublich großes Raumangebot. Aber meines Erachtens ist für die Kinder sowieso, die Räume spielen nur sekundär eine Rolle. Ja, egal, für uns Erwachsenen sieht es vielleicht hässlich aus. Aber wichtig sind tatsächlich die Erzieherinnen oder das Personal, also die menschlichen Kontakte.
St. Josef wurde damals von der katholischen Kirche geführt. Die Ordensschwestern, die Vinzentinerinnen, hatten sehr genaue Vorstellungen, wie die Kinder zu erziehen waren.
Ein uneheliches Kind war ein Makel, aber so hat man auch die Kinder angeguckt. Wie läuft so ein Kind rum? Ist es sauber? Ist es gut angezogen? Ist es verschmiert? Und die Kinder mussten vor allem nett und adrett sein.
Es war so eine katholische Ecke und so, gell? Der Dritte Reich war ja noch nicht lange vorbei und so. Da waren nur noch viele trotzdem aktiv. Ich hab das gemerkt im Heim und so.
Nicht nur die älteren Schwestern waren meist durch den Nationalsozialismus geprägt. Die Jüngeren stammten oft vom Dorf und waren unter Hitler zur Schule gegangen.
Und die haben gemeint, mit Teufelsbrot und sonst was. Ne? Und so bei Adolf so was Großes. Und du willst gar nicht existieren und so. Mit Missgeburt und so, gell?
Unter Adolf hätt's dich nicht gegeben, sagen sie zu einem 10 Jahre alten Jungen.
Ich erinnere mich, irgendwann hat er mich gefragt im Café, sind Sie verheiratet, haben Sie Kinder? Und ich habe dann aus Scherz gesagt, ja, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder. Und dann hat er zu mir so gesagt, warum sind Sie nicht zu Hause und kümmern sich um Ihre Kinder? Und ich glaube nicht, dass er das Chauvinhaft gemeint hat, sondern das war ein Wunderpunkt in seinem Leben.
Ich wohne Kinder, wurden adoptiert und so, gell? Mhm. Aber man liegt halt auch nicht in Frage, weil wenn ich noch etwas sprachbehindert war und so weiter, gell? Ich habe mit dem Putzfehler. Und die Leute wollen auch schon, wenn sie Kinder adoptieren, schon normal aussehende Geschöpfe haben. Meistens,
Walter Fischer wurde mit einer Lippenkiefer-Gaumenspalte geboren. Damals sagte man noch Hasenscharte dazu. Sie wird erst spät und schlecht operiert werden.
Da sieht er schon etwas alt aus. Ne? Und wenn ich vielleicht so eine Brüste gehabt hätte wie Michael Jackson, okay, und dann die hätten mich wahrscheinlich so 100 Leute adoptiert und so. Aber so eine hübsche Nase wie mein Chef, ist ja nicht gerade billig.
Er wird nie adoptiert. Bleibt seine komplette Kindheit im Heim.
So, machst du mal Platz hier, bitte. Dass die Leute hier rein können.
Dankeschön.
Ihr bleibt noch da.
Lass mal hier rein. Dankeschön.
Ruth Bökle zeigt Fotos aus der Zeit.
Ich kann ja mal gerade gucken.
Weihnachten, Fasching. Ein Mädchen im weißen Kleid hält eine Kerze. Frohen Leichnam, 1962.
Schauen Sie mal da.
Es ist genau dieser Raum, in dem wir gerade stehen.
Wenn wir uns diese Feste vorstellen, können Sie was dazu sagen, wie das da aussah?
Die üblichen Zeremonien, Lieder, singen, beten. Die Heimkinder haben auch gesagt, die Feste waren oft schön, fanden sie schön, aber das Gedichte aufsagen war das Problem, weil wenn sie einen Fehler gemacht haben, dann gab es eben auch Strafen dafür. Es war halt alles mit dieser Grundangst behaftet, irgendeinen Fehler zu machen und was falsch zu machen.
Wie sahen diese Strafen aus?
Schläge, also auf jeden Fall Schläge mit Kleiderbügel oder mit der Hand.
Mit Kabeln oder Teppichklopfern, mit Bügeleisenstrippen. Ihre Liste ist lang.
Oder wenn sie sich gestützt haben auf den Tisch, dann wurden die Ellenbogen aufgeschlagen auf den Tisch, solche Dinge.
Tagelang eingesperrt im Keller. Wer ins Bett gemacht hat, wurde an den Pranger gestellt. Keine Individualität, keine Privatsphäre. All diese Berichte gleichen sich, von Heim zu Heim zu Heim.
Wie die Knospe unter der Sonne, so soll sich die Seele von selbst erschließen unter den Sonnenstrahlen einer warmen, persönlichen Liebe.
Was auf den Tisch kam, musste gegessen werden und was auf dem Teller war, musste aufgegessen werden. Es gab einen Wochenplan, also montags immer das, immer jeden Wochentag ein bestimmtes Essen. Und freitags gab es eben immer Fisch und Kartoffelsalat. Und eine Zeitzeugin hat berichtet, dass das mochte sie ganz besonders nicht und ist ihr auch nicht bekommen und hat sie dann erbrochen und das musste sie wieder essen. Und das war eine besonders sadistische Strafe, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können.
Stimmt es, dass Sie damals schon auf den Tischen rumgekritzelt haben?
Hab mich mal erwischt und dann ist die alle zugestellt oder so, gell? Weil wenn man da irgendwas gemacht hat, und dann gab es gleich Strafarbeit, hol 100 Mal schreiben, ich darf dies und jenes nicht und so, gell? Die waren da voll Fanatisch sauber, oder was?
Auch in der Strafe muss man die Liebe spüren. Und diese Liebe soll jedes anvertraute Kind erfahren, auch das Schwierigste, sogar nicht Liebenswerte. Ja, ich möchte sagen, je schwieriger ein Kind ist, umso mehr Liebe braucht es.
Die Mutti war mich ja am letzten Mal aufgelöst haben.
Aufgelöst?
Ja, nicht existent oder so.
Sven und Kai lassen Bruchsal hinter sich. Sie schweigen lange. Erst auf der Autobahn finden sie Worte.
Kannst du dir vorstellen, was das mit dir machen würde?
Nee, überhaupt nicht. Also die ganze Zeit so allein zu sein oder auf sich gestellt zu sein und zu kämpfen. Ja, und auch von Anfang an gezeigt zu bekommen, du genügst nicht. Deswegen wollen wir dich nicht hier haben in unserer Familie. Und B, es wäre besser, wenn es dich nicht gäbe. Dieses, die hätten mich weggemacht.
Ja.
Das ist ja ein Urtrauma.
Draußen rast Heidelberg vorbei, dann Bad Hersfeld, Hildesheim.
Ja, aber ich frage mich auch schon, wie tief wir eigentlich buddeln dürfen. Also, wo können wir uns das Recht rausnehmen, praktisch jetzt dahin zu fahren, wo er aufgewachsen ist und so viel über seine Kindheit zu erfahren? Und also wie tief dürfen wir eigentlich recherchieren über einen Menschen, der seine Geschichte nicht erzählen wollte? Ich finde es durchaus redlich, Fragen zu stellen. Ich glaube, was wir nicht dürfen, ist so zu tun, als könnten wir jetzt Walter Fischer erklären. Denn das werden wir nicht können.
Ja.
Und mir ist wichtig, wir erzählen die Geschichte von Otz. Wir erzählen die Geschichte von Walter Fischer nur so weit, als dass sie uns hilft, Otz zu verstehen.
Mit wie vielen Jahren bist du da rausgekommen?
Mit 15.
Mit 15, ja. Okay.
Ich steh nicht auf und bleib heute einfach mal liegen. Yeah.
Das bin ich mit 15 Jahren. Ich habe die letzten beiden Deutschstunden geschwänzt, um Musik zu machen. Ich würde euch ja lieber was zeigen, wo ich schon ein bisschen länger Musik mache, aber um die Musik geht's hier gerade nicht. Schule interessiert mich zu der Zeit weniger. Ich werde wohl gerade noch die Stufe schaffen und mache dann nächstes Jahr meinen Realschulabschluss. Was danach passieren soll, weiß ich noch nicht. Aber ist mir gerade auch egal. Bis hierher bin ich ja auch gut zurechtgekommen. Und auch wenn alles schief geht, das wird schon nicht so schlimm. Außerdem, ich habe ein paar echt gute Freunde, Geschwister, ein gutes Elternhaus. Immer jemanden, an den ich mich wenden kann.
Ich bin gemütlich und ich bin Trendsetter.
Walter Fischer ist mit 15 Jahren allein. Damals, 1965.
Man hat ja alles programmiert bekommen.
Mhm.
Automatisch essen, automatisch dies, also hat man ja nicht selbst denken können. Ne? Und plötzlich, wenn man da entlassen, dann steht man da drin da. Ne?
Mhm.
Entlassen, ohne Plan und ohne Ziel. Und was auch immer er sucht, finden wird er erstmal eins: Rastlosigkeit.
Walter Fischer beginnt bei der Stadt eine Ausbildung zum Gärtner. Das hätte ihm Spaß gemacht. Draußen arbeiten, mit der Natur. Doch er bricht sie ab, will oder kann all den Anweisungen nicht folgen.
Auf Kommando muss man da irgendwie was machen und so.
Dann will er Friseur werden. Das gefällt ihm. Doch die Leute verstehen ihn nicht, erschrecken sich.
Muss man ja sprechen können. Ne?
Er bricht auch diese Ausbildung ab und verlässt das Land.
Ich bin unglaublich mutig vor, dann zu sagen, so jetzt gehe ich mal in die Welt hinaus.
Ohne darauf vorbereitet zu sein, was ihn erwartet in der Fremde. Nur mit Deutsch im Gepäck.
Obwohl ich auch kein Englisch kannte und so. Ne? Und dann habe ich dann ein bisschen gelernt und so. Ne? Und dann waren eben und 20 Leute oder 25. Da sind wir dann zusammen noch nach Indien. Ne? Aber ich habe mich dann nachher getrennt, das war mir dann doch etwas zu. Der eine bin dieser, der andere bin jenes.
Anfang der 70er trennt er über Afghanistan und Pakistan nach Indien. Dann alleine nach Thailand und wohin es ihn sonst noch verschlägt. Er schläft auf der Straße und in Tempeln, sieht viel Schönes und einiges, das ihn bedrückt.
Ich war mal im Dschungel gewesen, da, und nach einem halben Jahr komme ich zurück. Und da haben sie die ganze Bäume abgeholzt und so. Und war es aus wie eine Wüste da. Ne? So eine Ölfirma haben da sich breit gemacht. Und die ganze Fluss war verseucht.
Wie lange warst du da unterwegs? Du warst schon eine ganze Weile, ne?
Ja, ich bin dann unterwegs, so aus 5 Jahren oder war es auch früher. Ich wollte gar nicht mal zurückkommen, weil ich hatte Stress mit den Behörden und so. Ne?
Das war in Indonesien. Da zeigt sich sein Sinn für Gerechtigkeit.
Die wollen da Schmiergeld haben und so. Bei Bakshi sagt man dazu. Mhm. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Ne? Ich habe in Indonesien Leute gesehen, wo da halt verhungert sind und dergleichen. Und dann die Beamten auch so voll gefressen und so. Und da habe ich mich geweigert und dann haben sie mir den Pass eingezogen und dann raus hier und so. Ne? Mhm.
1977 wird Walter Fischer nach Deutschland abgeschoben. Er kommt ausgerechnet nach Stuttgart. Dort läuft der größte Terrorprozess der deutschen Geschichte gegen Mitglieder der RAF. Die sitzen im Gefängnis in Stuttgart-Stammheim. Als ein Flugzeug entführt wird, um sie freizupressen, überschlagen sich die Ereignisse.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Geiseln an Bord der entführten Lufthansa-Maschine sind befreit und wieder zurück in der Bundesrepublik. Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden 3 Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Rasp und Enslin das Leben genommen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden.
Die Stimmung ist aufgeheizt, die Polizei schwer bewaffnet, die Bevölkerung nervös.
Achten Sie bitte auch auf die Fahndungsplakate mit den Fotos der gesuchten Terroristen. Die Plakate werden ab sofort ausgehängt.
Ja, man ist nervös, man ist unsicher geworden. Zum Beispiel, ich letzte Woche zum Hauptbahnhof kam, da waren 4 Polizisten, einen großen Schäferhund, eine FB und einen Arm. Das erschreckt einen doch ein bisschen. Ne?
Wie du mir, so ich dir. Die sind auf Mord aus, also Todesstrafe.
Es gibt auch eine andere Seite. Und die wird in Stuttgart an den Wänden sichtbar. Gesprühte Solidarität. Der Kampf geht weiter.
Da habe ich da mal Leute getroffen, die haben so eine Parole gemacht. Aber ich habe erfahren, dass es überhaupt eine Dose gibt und so. Mhm. Und da habe ich dann auch so Sprüche gemacht. Ich lebe die RAF und so. Mhm. Ja, so habe ich eben angefangen. Ne?
Okay, einmal kurz Stopp. Das ist es also. So ging alles los. Nach 27 Jahren der Unbeständigkeit findet Walter Fischer in der Sprühdose etwas, an den er immer festhalten wird. Hier beginnt die Geschichte von Ots mit politischen Parolen in Stuttgart.
Und was war das Tolle an dem Sprühen?
Ja, dass man sich da ausdrücken konnte. Ne? Mhm.
Nun verlaufen sich seine Spuren wieder. Fast 10 Jahre fehlen. Was Walter Fischer erzählt hat, dass er nach Christiania wollte, eine linke Utopie in Kopenhagen. Und auch wenn das eigentlich nicht auf dem Weg liegt, findet Sven die nächste Spur im Norden, in Flensburg.
Vieles ist nicht leicht in dieser Recherche. Nicht alle Menschen, die Walter Fischer kannten, wollen mit uns reden. Manche, weil sie sich nicht in den Vordergrund drängen wollen. Einige wollen nicht mit uns sprechen, wenn andere mit uns reden. Private Gründe, professionelle Hürden. Einige leben auch nicht mehr. Und dann finden wir in Flensburg Walter Fischers Anwalt.
Es beginnt zu regnen. Kleine Tropfen. Der Himmel? Fast schwarz.
An der Ampel halb rechts abbiegen auf Torsbüstrasse, dann rechts abbiegen.
Da war gerade ein grauer Stromkasten. Smiley drauf.
Nein. Mhm. Also das wäre jetzt hier wirklich absurd, wenn wir jetzt hier noch was finden würden, was Walter gemacht hat. Und das für mich ist ja auch interessant, ich weiß ja gar nicht, was er hier gemacht hat. Also Otz wahrscheinlich nicht. Und Smileys glaube ich auch nicht, außer er war vielleicht danach nochmal hier.
Weißt du denn also irgendwas, was das Zeichen war oder was?
Nee, gar nichts.
Oft ist dieses Peace-Zeichen von ihm gesetzt worden.
Klaus Fischer, Pflichtverteidiger von Walter Fischer, Ende der 80er Jahre.
Dann kommen wahrscheinlich auch einige Smileys von ihm. Das hat er, glaube ich, in Hamburg dann auch noch ein paar Mal irgendwo als Verzierung gemacht.
Also doch, Smileys gab es schon in Flensburg.
Otz, das war noch nicht so sein Markenzeichen.
Als Sven ihn gefragt hat, konnte er sich auch 40 Jahre später an Walter Fischer erinnern.
Es war schon ein ungewöhnlicher Mandant. Der Erstkontakt muss 1986 gewesen sein. Und ich glaube, ihn hatte fasziniert, dass ich den gleichen Nachnamen hatte wie er. Plötzlich stand da jemand an der Tür. Ich sagte guten Tag und dann sagte er so in seiner verwaschenen Art, Fischer. Und dann sagte ich, ja, mein Name ist Fischer. Und dann dachte er, sagte Fischer. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der Fischer. Ja, und dann kam dann raus, also er sei auch Herr Fischer. Und dann zeigte er mir eine Strafanzeige, eine Vorladung. Da ging es irgendwie um Sachbeschädigung. Aber dann kam eben eine Anzeige nach der anderen und mit der Zeit auch eine Anklage nach der anderen. Und so wurde das immer mehr.
Tatsächlich ist Walter Fischer recht lange hier oben. Mindestens 3 Jahre können wir rekonstruieren. 1986 bis 1989.
Es war auch so, dass er dann immer wieder in Polizeigewahrsam hier war. Und ich musste dann zur Polizei hin und mich mit ihm dort unterhalten. Manchmal sah er auch etwas verbeult aus. Ob das nun Folge eines Widerstands gegen Polizeibeamte war oder nicht, will ich mal dahingestellt lassen. Die Staatsanwälte und Haftrichter haben eigentlich immer ganz vernünftig reagiert und haben gesagt, nee, also das ist hier nichts für einen Haftbefehl.
Nach ein paar Wochen oder Monaten kamen die nächsten Anklagen. Denn Otz macht immer weiter. Beginnt hier seine Unabdingbarkeit?
Man ermahnt seine Mandanten ja auch und sagt, also nun, das ist ja nun auch wirklich unnötig und machen Sie doch nicht immer wieder dasselbe oder sowas.
Und nicht nur die Polizei hat ihn auf dem Kieker. Auch eine Lokalzeitung,
dieses Anzeigenblättchen, was wir hier haben, die Moin Moin,
schießt sich auf ihn ein.
Seit 2 Jahren schlägt der Serientäter mit dem schwarzen Damenfahrrad zu. Rund 300 Vorfälle kamen inzwischen zur Anzeige. Gesamtschaden ca. 1 Million D-Mark. Doch der Haftrichter fand immer noch keinen Grund, ihn einzusperren.
1989 werden alle gesammelten Fälle verhandelt. Walter Fischer wird wegen Sachbeschädigung verurteilt. Auf Bewährung. Kein Gefängnis.
Ja, und damit war Flensburg fertig mit ihm. Wir hatten ja im Verfahren, wir hatten ja die gesamte Flensburger Polizei da als Zeugen. Ne? Da marschierte einer nach dem anderen rein und alle hatten mit ihm zu tun gehabt. Ich habe ihm dann gesagt, egal was sie machen, wenn sie durch die Stadt gehen, die finden immer irgendwo eine Kritzelei. Und wenn die sie sehen, dann bringen sie sie damit in Verbindung. Also es macht wenig Sinn, dass sie hier in Flensburg bleiben. Suchen sie irgendeine größere Stadt.
Wer genau hinschaut, entdeckt seine Spuren überall.
Oz, sein Erkennungszeichen.
Kleine Smileys, ein bunter Oz-Schriftzug an einem Laternenpfahl.
Diesen Schriftzug haben Sie bestimmt auch schon mal gesehen.
Geschätzte 120.000 Mal soll sich der ehemalige Gärtner bereits in Hamburg verewigt
haben. Tausende Male ist er in der ganzen Stadt auf Lärmschutzwelle oder Mülleimer gebracht.
Ein überall sichtbarer Millionenschaden.
Ich finde es total krass, dass all das, was in Hamburg später passieren wird, die Presse stürzt sich auf ihn, der Mann mit dem Fahrrad, jeder Polizist kennt ihn, Gerichtsprozess, dass das alles in Flensburg in Klein schon mal passiert ist. Und da war er ja Mitte 30. Ja. Das heißt, er kannte das schon. Das war mir bisher komplett unklar. Mhm. Also er kannte das wahrscheinlich nicht in der Vehemenz. Aber Hamburg war nicht der Anfang.
Kriegte ich irgendwann eine Akte aus Hamburg. Dann habe ich gesagt, naja gut, okay, dann lasse ich mich da als Pflichtverteidiger beiordnen. Und dann komme ich in das Strafjustizgebäude und in den Flur, wo die Verhandlung stattfinden sollte. Und als ich da um die Ecke biege, kommt plötzlich ein Blitzlichtgewitter und mehrere Fernsehkameras auf mich zu und sind Sie der Verteidiger von Herrn Fischer? Ich war völlig geplättet, weil ich hatte da eine Anklage mit 3 dusseligen Sachbeschädigungen und wusste überhaupt nicht, welchen Ruf er sich inzwischen da erworben hatte. Und dann habe ich erstmal alle abgewehrt und gesagt, also hier, ich kann mit Ihnen überhaupt nicht reden, ich muss erstmal meinen Mandanten finden. Der stand dann irgendwo ganz verloren zwischen denen und sagte dann, ja, die denken wohl, ich bin Heintje oder so. Ne?
Wer Heintje ist, muss sich nachschauen. Ein Kinderstar Ende der 60er. Was Otz damit gemeint hat? Dass er schon eine kleine Berühmtheit ist in Hamburg. Und das gefällt nicht allen.
Der war nicht in der Lage, eine Tasse zu halten. So war der zusammengeschlagen worden. Der ist immer aufgestanden, musste kotzen, also eine Gehirnerschütterung. Ne? Und weil er Angst hatte, dass die S-Bahn-Wache rauskriegt, wo er wohnt, hat er behauptet, er ist obdachlos.
Otz kommt nach Hamburg in eine Zeit, in der Graffiti stark kriminalisiert und bestraft wird. Und gerät in den Fokus aller, die gegen das Geschmiere sind. Polizei und Sonderkommission, Bahnwachen und Sicherheitspersonal, Boulevardpresse und wütende Bürger. Und das hört ihr in der nächsten Folge. Das ist Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Eine 5-teilige Doku-Serie von mir, Kai Sieverding und Sven Stillig. Alle Folgen hört ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Und wenn euch die Serie gefällt, dann sagt es gerne weiter. Und lasst uns ein Like da. Vielen Dank.
Skript, Sound und Regie Kai Sieverding. Skript, Recherche und Dramaturgie Sven Stillig. Erzählstimme Melina von Garan. Zitatstimme Vanessa Wohlrath. Originalmusik von Philipp Püschel und Kai Sieverding. Redaktion Christian Lerch, Joachim Dix, Rebecca Leiter. Hospitanz Lisa Ehrenburg. Produziert von Audiophil für SWR Kultur, NDR Kultur und ARD Kultur. Besonderer Dank geht in dieser Folge an Stefanie Brenner, Thomas Moos und Marco Stieler.
Hey, ich bin's nochmal. Ich habe noch einen Podcast-Tipp im Gepäck. In Sprechen wir über Mord redet ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer über wahre Verbrechen. Fischer ist einer der profiliertesten Kenner der deutschen Justiz. Gemeinsam nehmen sie die Fälle, die oft blutig, grausam, mitunter verstörend daherkommen, auseinander. Aber nie bluttriefend inszeniert, sondern juristisch schlau seziert. Wie sind die RichterInnen zu ihren Urteilen gekommen? Was hat das mit Recht und Ungerechtigkeit zu tun? Und was sagt unser Umgang mit solchen Taten aus über uns und unsere Gesellschaft? Sprechen wir über Mord, gibt es jeden zweiten Montag in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.